Bevor es losgeht mit der aktuellen Podcast-Folge, möchte ich unbedingt den Stefan noch fragen, was er so toll findet an der Immocation Masterclass.
Erstmal, dass es unser Programm ist. Ja. Nein, Spaß beiseite. Also das ist das Herzstück von Immocation, unser Ausbildungsprogramm, in dem wir zusammen mit einem Team von 20 Coaches, Profi-Investoren, Anwalt, Steuerberater, Gutachter, Sachverständige, also alles, was es braucht, eben Teilnehmer über 6 Monate begleiten, nicht nur beim Erlernen von all dem, was es braucht, um erfolgreicher Immobilieninvestor oder Investorin zu sein, sondern mit denen dann wirklich gemeinsam in die Umsetzung gehen, gemeinsam Immobilien suchen, finden, entwickeln und all das tun, was es eben braucht, um richtig durchzustarten. Und genau dieser individuelle Weg, das ist eigentlich das, was uns immer im Kopf schwebte und was bis heute die Masterclass für mich so besonders macht.
Genau, wir haben 2016 angefangen, Menschen dabei zu helfen. 2018 ist dann die Masterclass entstanden. Seitdem haben wir sie konsequent weiterentwickelt. Sie ist mittlerweile staatlich anerkannte Bildungseinrichtung, auch schon seit einigen Jahren, wird auch regelmäßig überprüft, auch vom TÜV. Und wir haben alles reingehauen in dieses Programm, was wir haben. Wir haben vor allem festgestellt, dass es eben eine sehr individuelle, enge Betreuung braucht von den Leuten mit persönlicher Interaktion, mit Einzelcoachings, Workshops und so weiter. Weil eins ist klar, wir wollen wirklich jeden Teilnehmer aufs nächste Level bringen und mit ihm Immobilien gemeinsam kaufen. Im Laufe dieser 6 Monate und logischerweise auch darüber hinaus. Und wenn das interessant ist für dich, wo du jetzt zuhörst, dann würden wir uns sehr freuen, wenn du dir mal immocation.de/masterclass anschaust. Bald geht's nämlich schon los mit der Bewerbungsphase.
Von der operativen Strategie, also wie ich an sowas rangehe, sind meine 3 E's. Also es ist wirklich der Einkauf. Im Einkauf wird das Geld gemacht, in fast jedem Business. Dann die Entwicklung, also sorgfältig durchdachte Entwicklung. Und dann die Exit-Strategie, also auch zu überlegen, was mache ich mit so einem Haus? Will ich das auf alle Ewigkeiten halten? Will ich vielleicht einen Punkt setzen, wo ich sage, wenn ich es privat kaufe, nach 10 Jahren, zu entscheiden, ich verkaufe es mit Gewinn und reinvestiere das Geld oder verkaufe ich es innerhalb der Familie. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, dass man von vornherein schon überlegt, wie man das Ganze macht. Da habt ihr natürlich auch einige Videos zu von der steuerlichen Gestaltung. Das habe ich mir auch vorher angeschaut und habe in diesem Fall entschieden, dass ich das privat kaufe, um einfach den dadurch, dass ich persönlich einen sehr hohen Einkommensteuersatz zahle, das sozusagen zu nutzen.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Der Han ist 48 Jahre alt, hat 3 Kinder, einen wirklich auch anstrengenden Job, kann man sagen, und hat sich gedacht, wenn in Immobilien, dann steigt er gleich mal mit einem Mehrfamilienhaus ein. Das wollen wir logischerweise hier im Podcast erzählen. Hallo Han, schön, dass du da bist.
Hallo Marco, vielen Dank.
Ja, ich habe es ja quasi schon ein bisschen vorweggenommen. Du hast ja, sagen wir mal, mit 48 bist du eher im Bereich späterer Starter, wenn ich mal so den Durchschnitt der Immocation Community nehme. Wie bist du drauf gekommen, dass du jetzt in deinem Leben ein Mehrfamilienhaus kaufen willst?
Ja, wie gesagt, ich habe mich mit dem Thema, ich sag mal, 2015 das erste Mal beschäftigt. Da habe ich das von Freunden gehört, die tatsächlich hingegangen sind und mehrere Wohnungen gekauft haben und dann auch Mehrfamilienhäuser, und habe mir dann gedacht, okay, das wäre doch tatsächlich eine gute Ergänzung zur Altersvorsorge. Ich bin ja beruflich sehr stark eingebunden zeitlich, aber das könnte man ja sozusagen ergänzen. Das ist so, wo ich das erste Mal überhaupt angetriggert wurde und mal drüber nachgedacht habe. Dann, wie es so ist im Leben, danach kam dann eine berufliche Entsendung dazu, wo ich 2 Jahre im Ausland verbracht habe, bin zurückgekommen, habe 2021 ein Eigenheim erworben, und dann bin ich tatsächlich ernsthaft 2022 drangegangen und habe gesagt, okay, so jetzt musst du dich mit dem Thema mal beschäftigen. Habe mich schlau gemacht, auf YouTube, im Internet, meine eigene Excel mal zusammengebaut, geschaut, wie das steuerlich aussieht und so weiter, und bin ja dann immer mehr in das Thema reingekommen und habe dann von mir aus gesagt, okay, ich bin jetzt jemand, der mit Immobilien was anfangen kann und von der Investmentkategorie überzeugt ist. Aber ich bin nicht der Mega-Handwerker, der sich mit allen Gewerken auskennt, der die Risiken optimal einschätzen kann, wenn mal ein Fenster ausgetauscht werden muss oder ein Dach erneuert werden muss. Was kostet das? So die typischen Ängste und Sorgen, wenn man sich mit der Materie nicht so auskennt. Und dann habe ich tatsächlich beschlossen, die Immocation Masterclass durchzuführen, wo ich gesagt habe, okay, danach müsste ich eigentlich alles Wissen haben, was ich benötige, um das einschätzen zu können. Ja, und habe dann 2023 die Immocation Masterclass gemacht und 2024 dann mein erstes Objekt erworben. So bin ich zu Immobilien gekommen.
Ja, cool. Über das sprechen wir auch gleich. Ein 8er Mehrfamilienhaus. Ne? Es gibt auch so eine tolle Projektvorstellung von dir auf Instagram, ja. die man sich angucken kann auf dem Immocation-Kanal. Jetzt erzähl noch mal kurz da, also du, ich meine, 3 Kinder und du bist Vice President in der IT-Firma.
Ja.
Wie hast du das erstmal zeitlich untergebracht? Wie viel Arbeit war das für dich zeitlich und wie hast du die untergebracht, zu deinem ersten Haus zu kommen?
Ja, ich sag mal, das ist so, hat so ein bisschen als Hobby gestartet. Also in meiner beruflichen Tätigkeit bin ich zeitlich sehr eingebunden. Das heißt, Zeit ist für mich schon ein Faktor, der rar ist. Das heißt, in dieser ganzen Erkundungsphase habe ich wirklich abends, wenn ich mal auf YouTube-Videos geschaut, wenn ich auf Geschäftsreise war, abends im Hotel saß, habe ich mich einfach so mit dem Thema aus reinem Interesse dann beschäftigt. Die Masterclass ist sehr gut, weil es gibt einen sehr, sehr großen Videokatalog, wo einem sozusagen einzelne Themen beigebracht werden. Und das kann ich natürlich sehr gut unterwegs machen und zeitlich sehr flexibel. Zum Beispiel, wenn ich dann auf Geschäftsreisen bin oder wenn ich im ICE sitze. Und so konnte ich mir das relativ gut einteilen zeitlich und habe das wirklich einfach so aufgesogen, weil mich das Thema ja so interessiert hat. So, und dann in die die ganze Akquisephase zum Beispiel, wenn man da reingeht, da habe ich dann Immometrica benutzt, einer der Crawler, die ja die ganzen Plattformen durchsucht nach Anzeigen. Also ich bin jetzt nicht hingegangen und habe sozusagen hier mich mit den lokalen Maklern getroffen und so weiter, sondern bin schon im Internet geblieben. Die haben eine ganz gute Plattform, wo sie halt überall suchen, wo man sein Suchfeld aussuchen kann. Bezüglich der Suche vielleicht nochmal, ich habe mich dann begrenzt auf ein paar Stadtteile in Essen, weil ich in Essen studiert habe und mich ganz gut auskenne, und auf Bochum, weil ich in Bochum aufgewachsen bin. Also das waren einfach die Stadtteile oder die Bereiche geografisch, die A, von meinem jetzigen Wohnort Mühlheim an der Ruhr schnell und gut erreichbar sind, und zweitens, wo ich dann, wenn ich auf Google Maps gucke und die Straßen und die Area grob kenne, dass ich dann das sofort einschätzen kann vom Standort her. Also das war so die Strategie. Das heißt, erstmal Suchgebiet eingegrenzt, dann über Immometrica, die schicken dir dann einmal am Tag so ein E-Mail-Update, da scrollst du dann schnell drunter und kannst dann relativ schnell einschätzen, jo, das möchte ich mir mal genauer anschauen oder das passt nicht. Hab die Größe für mich definiert. Also am Anfang habe ich tatsächlich auf kleinere Wohnungen geschaut, ne, sowas irgendwie 50, 60 Quadratmeter, ein, zwei Schlafzimmer, und bin dann nachher aber hingegangen und habe tatsächlich gesehen, vielleicht macht auch ein Mehrfamilienhaus Spaß in bezüglich auf Gestaltungsfreiheit etc. und warum das Ganze nicht größer aufziehen.
Lass mich mal einfragen zum zeitlichen. Du warst also, kann man sagen, bei der Akquise und wahrscheinlich auch jetzt noch, weil du weitersuchst, ja, du bist jeden Tag irgendwie am Immobilienthema dran. Also genau. Da kommt die Mail von Immometrica, da kommt, keine Ahnung, da muss eine Dealprüfung machen und so weiter. Also irgendwie bringst du es in deinem Alltag unter, wie quasi ein Business-to-do auch, machst ja, aber auch Immobilien.
Genau, ich würde sagen, im Moment ist es vielleicht so eine Stunde am Tag gesamt für Immobilien.
Ja.
Ich denke, die kann eigentlich jeder unterbringen. Ne? Und jetzt morgens früh oder abends spät ist nur so eine Stunde, würde ich sagen, am Tag.
Ja. Und vermutlich hat sie einen sehr hohen Stundenlohn, wenn wir uns gleich mal angucken, was das für einen Vermögensaufbau macht.
Ja, ja, definitiv. Das ist sehr rewarding, sage ich mal. Ne? Ja. Wenn man halt ins Machen kommt und dort auch einfach sieht, die einzelnen Schritte. Und ja, also genau, so sieht das Ganze zeitlich aus, ist bei mir organisiert. Das Objekt das Mehrfamilienhaus. Sollen wir da mal einsteigen drauf?
Gerne, gerne, gerne.
Genau, das ist in Essen-Altendorf. Und Essen-Altendorf ist auch so ein Stadtteil, da gibt es hässliche Gegenden und da gibt es Gegenden, die sind ganz okay, so die Seitenstraßen. Ich weiß, dass Stefan und du ja auch in Essen investiert seid. Ne? Also da muss man tatsächlich auf die Mikrolage gucken.
Wir waren mal da und wir hatten das Gefühl, da ist Neubau Webergrill 200 Meter entfernt von Messerstecherei.
Ja,
also genau. Krass. Genau. Da muss man sich auskennen.
Genau so ungefähr ist das. Also da muss man tatsächlich wirklich genau schauen. Und ja, ich habe das Ganze über Immometrika, wie gesagt, gefunden, weil war ImmoScout, glaube ich, inseriert. Ich war zu der Zeit gerade in Hongkong und habe einfach direkt den Verkäufer angeschrieben. Ja, und die haben sich dann relativ schnell gemeldet. Das war eine Erbengemeinschaft. Drei Herrschaften, alle drei über 80, die das Haus jetzt verkaufen wollten. Und die waren sehr, sehr vorsichtig. Also die haben auch keine Telefonnummer angegeben. Die wollten erstmal von mir eine ganze Menge Angaben haben und auch überhaupt erstmal eine Bankbestätigung, Finanzierungsbestätigung, bevor sie überhaupt irgendwie mit mir sprechen wollten. Ja, und da war ich relativ schnell, habe bei meiner Hausbank angerufen. Ich hatte vorher schon mit verschiedenen Banken gesprochen über mein, ich sag mal, Business Model, dass ich vorhabe, Immobilienbestand in einem gewissen Volumen zu kaufen, als reine Investmentanlage, habe so meinen Hintergrund mich vorgestellt. Das heißt, ich hatte Banken, die gesagt haben, grundsätzlich würden wir das mit dir machen. Das heißt, ich habe dann eine Finanzierungsbestätigung innerhalb von einer halben Stunde bekommen, die rübergeschickt und da war ich, glaube ich, einfach schnell. Und dann haben wir einen Termin gemacht. 4 Tage später haben wir uns dann in Essen getroffen. Ich war tatsächlich der Erste, der das Haus besichtigt hat. Und ja, wir haben uns mit denen, also ich habe mich mit denen getroffen. Wir sind dann, erstmal haben sie mir so das Treppenhaus und den Keller gezeigt. Und im Keller fingen sie schon an, wir haben ja eigentlich auch gar keine Lust, mit so vielen Leuten das Ganze zu machen. Es ist auch kein Makler zwischengeschaltet. Was würden Sie sich denn preislich vorstellen? Und dann habe ich, ohne eine Wohnung gesehen zu haben, weil ich das Ganze ja natürlich durchgerechnet hatte, schon für mich, einfach mal einen Preis rausgeschossen. Und habe gesagt, so, das könnte ich mir vorstellen, wenn denn die Wohnungen alle okay sind, da keine Überraschungen sind, dass irgendwas renoviert werden muss, etc. Weil das Haus war tatsächlich in einem Zustand wie beschrieben, wo sie gesagt haben, hey, das wurde dauerhaft gepflegt, da wurden alle paar Jahre Sanierungen durchgeführt, ne, Außendämmung, Dach, Treppenhaus war gerade das Jahr vorher renoviert. Wenn das alles so stimmte, wie die sagen, hatte ich da überhaupt keine Bedenken. Ne? Und habe dann einfach mal einen Preis rausgehauen. Dann haben wir 7 von 8 Wohnungen besichtigt. Ne? Und dann habe ich denen zum Ende der Tour sozusagen direkt gesagt, okay, den Preis, den würde ich halten. Können wir da weiterkommen? Und ich merkte schon, dass die wirklich extrem erleichtert waren, dass sie da jetzt nicht wochenlang, monatelang irgendwelche Leute durchs Haus führen müssen und Termine mit Mietern vereinbaren etc. für die Besichtigung. Also da, glaube ich, war Schnelligkeit einfach ein gutes Mittel.
Warst du weit weg vom Angebotspreis?
Also die hatten angeboten für 590.000 und ich habe 545 angeboten.
Ja, und das am Ende auch bezahlt, ne?
Genau, das habe ich am Ende auch bezahlt.
Das ist ja, also jetzt, ich gucke da auf dein Projektverständnis, du hast für 1.345 auf dem Quadratmeter eingekauft.
Genau.
Und man könnte behaupten, das wäre vielleicht für 2.000 Euro Marktpreis.
Genau, also ich hatte bei Home Day vorher geguckt, die hatten 1.800 Euro für den Stadtteil und für die Lage angegeben, so als groben.
Okay, das ist ja also der Zustand, den finde ich jetzt überraschend gut. Also wenn du sagst, da ist schon gedämmt, da wurde immer saniert, das Treppenhaus wurde gemacht.
Ja.
Die Wohnungen dann auch? Du musst in die Wohnungen, glaubst du, nicht viel investieren?
Nein, in die Wohnungen wirklich nicht. Tatsächlich nicht. Da wird vielleicht mal irgendwann ein Bad anfallen. Ne? Aber also es sind auch überall Einbauküchen drin. Die haben sich wirklich drum gekümmert, um ihren Bestand.
Ja. Ich sehe auch hier die Bäder.
Die Bäder, die hatten mehrere Mehrfamilienhäuser und das ist, glaube ich, jetzt das vorletzte gewesen, das sie verkauften. Eins wollten sie noch halten wegen Zinsbindung und so weiter, aber
warum verkaufen die?
Ja, einfach aus Altersgründen. Das ist eine Erbengemeinschaft von dreien.
So hast du gesagt, ja.
Die haben alle dann noch Kinder und die sagten, dann werden die Erbengemeinschaften einfach zu groß. Das verstehe ich natürlich. Ne?
Ja. Von Erbengemeinschaften kaufen ist immer gut, ja. So, erklär nochmal ganz kurz Essen, also es ist innerhalb von Essen, das ist nicht der beste Stadtteil.
Es ist nicht der beste Stadtteil, es ist auch nicht der schlimmste Stadtteil in Essen, würde ich sagen.
Ja. Also,
wenn man sich Essen vorstellt, im Zentrum ist es leicht westlich gelegen. Also man ist mit dem Auto in 5 Minuten in der Stadt, ist auch von den öffentlichen Verkehrsmitteln gut angebunden. Das Zentrum von Altendorf ist halt, wie du beschrieben hast, nicht besonders attraktiv. Also es ist nicht so schlimm mit Messerstecherei und so weiter, aber es ist auch nicht das angenehmste Viertel. Aber von der Lage her grundsätzlich ist es gut und ich persönlich behaupte auch, dass ich an den Stadtteil glaube, weil er so zentral ist und Essen ja auch viel tut perspektivisch mit neuen Stadtteilen und so weiter, glaube ich einfach dran.
Ja. Was ist denn eine Miete auf dem Quadrat, wenn du jetzt eine Wohnung neu vermietest?
Ich habe jetzt aktuell das ist allerdings eine Dachgeschosswohnung, da sind die Mieten natürlich ein bisschen höher, aber ich würde mal sagen, lass mich das anders erklären. Also der Mietspiegel Essen, der jetzt im September letzten Jahres veröffentlicht wurde, hat so eine Range zwischen 8 Euro und 10 Euro für die Ausstattung und die Lage. Also das ist so grob, wo wir uns bewegen. Markttechnisch ein bisschen höher. Also ich habe jetzt aktuell eine kleine Dachgeschosswohnung, wo der Mieter gekündigt hatte. Da habe ich 12 Euro pro Quadratmeter angesetzt. Und ich habe über 100 Anfragen gehabt.
Ja, Wahnsinn. Ich habe gerade nur mal quasi gerechnet, 9 Euro auf einen Meter, also auf einen Quadratmeter in der Miete, weil du gesagt hast, 8 bis 10, habe ich den 9 genommen.
Ja.
Mal 12 genommen für jährlich quasi und habe das durch deinen Kaufpreis von 1.345 auf einen Quadratmeter geteilt. Das ist 8%, also jetzt Marktmiete gerechnet. Ne? 8% Mietrendite direkt vom Kauf weg. Das ist natürlich nicht schlecht, wenn du jetzt für 1.800, was Homeday gesagt hat, einkaufst dort, dann bist du quasi beim 6%er.
Ja. Genau.
Nur um so ein Marktgefühl mal zu kriegen.
Ja.
Okay. So, und wie sah die Mietsituation in Summe aus?
Ja, die Mietsituation insgesamt, also die Einheiten haben alle 2 oder 3 Zimmer, also irgendwas zwischen 45 und 60 Quadratmeter von der Größe. 8 Parteien, solide Mieter, vom jungen Studenten bis zur alten Dame. Allerdings ist das eine klassische Underrent-Situation gewesen. Zum Beispiel die alte Dame, die dort 23 Jahre wohnt, die hatte in den 23 Jahren eine Mieterhöhung. Es sind komplett Einbauküchen verbaut zum Beispiel. Die sind in der Miete auch nicht wirklich berücksichtigt. Also es war tatsächlich eine Immobilie mit tollem Entwicklungspotenzial.
Entschuldigung, Herr, wenn ich unterbreche, du hast für 7,40 Euro vermietet im Schnitt gekauft.
Ne? Genau.
Habe ich gerade ausgerechnet aus der Jahresmiete, die hier steht. Ne?
Genau, also die Jahresmiete 36.368 Euro sind das. So knapp 7,50 Euro. Und Stand jetzt bin ich bei 8,80 Euro Miete.
Mit quasi einer Runde Mieterhöhung.
Mit einer Runde Mieterhöhung nur. Ne? Und einer Neuvermietung, genau.
Ja, okay, das ist natürlich, das wird jetzt echt ein super Case, ne? Also wenn ich und das
da
jetzt
mal... Da ist immer noch Potenzial drin, ne? Sind immer noch einige unter Mietspiegel, ne? Also da ist, da ist tatsächlich das Potenzial da.
Du hast gekauft für 545, gell?
Genau.
Das heißt, du hast jetzt 7,7% Mietrendite jetzt. Ja, steht auch hier. Ja, genau. Hätte ich gar nicht ausreden müssen. Ja, okay. Super. Also was ich so toll finde daran, ist, es ist noch überschaubar vom Invest. Wir reden jetzt nicht über ein Mehrfamilienhaus für 5 Millionen. Wir reden für 500.000. Ja. Aber man hat ein bisschen, also man hat selber das Sagen, verteilt noch über 8 Wohnungen. Und du kaufst zum Standweg etwas, was gar nicht viel Invest noch braucht, wo auch nicht viel Stress anscheinend drin ist. Und hast so eine gute Mietrendite. Das ist echt super.
Ja, also wenn ich mal schaue, ich glaube im April sind wir zum Notar gegangen. Also nur so zur Historie mal. Im Im Februar war die Anzeige online, da habe ich das dann besichtigt. Wir haben im April waren wir beim Notar und zum Juni war der Übergang. Ja, mit einer freien Wohnung dann schon, die ich dann vorher schon inseriert hatte und zum 1. Juni direkt vermietet hatte. Im September kam dann der neue Mietspiegel raus. Ich habe dann auf Basis des Mietspiegels 5 Mieten erhöht zum Dezember. Habe mich im Dezember um Glasfaseranschluss bemüht für die Immobilie und habe dann 2 weitere Erhöhungen zum April 2025 durchgeführt. Das heißt, ich bin sozusagen dann mehr oder weniger einmal durch. Das war so, was bis dahin passiert ist. Wenn du aber mal guckst, von der Mietentwicklung, ne? Also wir hatten gestartet, habe ich bei 36.368 Euro Mieteinnahmen, Kaltmiete, und bin jetzt bei 43.600 noch was. Und wenn man sich anschaut, also rein unter den Gesichtspunkten, ich habe das Mehrfamilienhaus zu 100% finanziert. Mhm. So, und da gibt's noch eine Story, vielleicht, die war aber auch ganz gut, ist, wir haben, also als der Notartermin stand schon, der Notarvertrag wurde gemacht, und ich habe dann gefragt, ob sie für den Dachgeschossausbau mir noch die Baugenehmigung schicken könnten. Das wurde irgendwann in den 90ern gemacht. Und dann rief mich jemand von der Erbengemeinschaft an, total panisch, und sagte, oh, wir haben hier, ne, nur teilweise Unterlagen und wir sind gar nicht sicher, ob das jetzt für 2 Einheiten im Dach genehmigt wurde oder nur für eine. Das war auch noch vor unserer Zeit, und oh, was sollen wir denn machen? Und ich habe dann gesagt, okay, wir halten jetzt einfach mal den Notartermin. Sie schauen beim Bauamt, ob sie eine Abschrift bekommen von der Bauakte, und dann werden wir sehen, ob es da tatsächlich eine Genehmigung für beide gibt oder nicht. Falls nicht, dann müssen wir schauen, wie wir die noch einholen und wie wir das einpreisen sozusagen. Und das haben die dann tatsächlich gemacht, und Entwarnung, die Baugenehmigung war tatsächlich korrekt für beide Wohnungen erstellt. Aber in der Zwischenzeit, ich habe dann einfach mal nebenbei fallen lassen, ja gut, aber lassen wir mal schauen, dass wir da zu Potte kommen, weil die Zinsen steigen gerade. Also ich war da gerade dabei, die Finanzierung zu sichern. Und dann kamen die 2 Tage später wieder und haben angeboten, gesagt, hören Sie mal zu, Herr Pi, das wäre mal super, wie Sie das angehen. Wir sind bereit, die Hälfte der Notarkosten zu übernehmen. Mhm. Ja, als sozusagen Dankeschön in Anführungsstrichen, dass ich da noch weiter dran festgehalten habe. Das heißt, ich bin auf 42.200 Euro irgendwie eingesetztes Eigenkapital gekommen.
Ja.
Insgesamt, was ich jetzt hierfür eingesetzt habe.
Ja.
So, ich bin jetzt, und ich kann gleich auch nochmal dazu kommen, wie ich auch mit Hilfe der Immocation Masterclass so einiges optimieren konnte, steuertechnisch etc. Aber um einfach mal eine Zahl rauszuhauen, ich bin jetzt bei 1.375 Euro Cashflow nach Steuern. Das sind 16.500 Euro, die mir sozusagen wirklich netto in die Tasche fließen. Das sind 39% Rendite netto. Mhm. Ne, jedes Jahr. Ne, dafür bin auf ich
ein eingesetztes Eigenkapital.
Auf das eingesetzte Eigenkapital.
Ja, ja, ja.
Und also dafür bräuchte ich am Kapitalmarkt eine 52% Rendite, um nach Steuern dann nach Kapitalertragssteuer auf einen ähnlichen Betrag zu kommen. Also vom Investment her ist es unschlagbar.
Ja, 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 das ist das, was die Leute leider oft übersehen. Wir reden hier über 7 oder 8% Rendite, Mietrendite. Aber die Eigenkapitalrendite aufgrund des Hebeleffekts, ne, die erzähle ich nichts Neues, ist natürlich signifikant höher.
Genau.
Ah, super spannend, ja.
Ja, weil man muss ja mal überlegen, was mache ich, auch wenn man sagt, als Aufbesserung zur Rente, was mache ich, lege ich es am Kapitalmarkt an, ne, zu 6-7% langfristigen Durchschnitt, ne? Was ist dann der Vermögensaufbau? Und ich meine, hier hast du die Eigenkapitalrendite, die in diesem Fall ja schon exorbitant hoch ist im Vergleich, plus du baust ja noch das Vermögen auf, ne? Also jeden Monat zahlen mir in meinem Fall die Mieter ja, ne, meine Tilgung sozusagen, plus wenn man jetzt mal guckt auf die Wertentwicklung her, ne? Mein EK waren 545.000. Wenn du sagst mal ganz grob, du kannst mal das 16-fache in Essen hier an Miete nehmen. Ne? So, dann war der Einkauf schon eigentlich ganz gut. So, wenn ich jetzt aber die 43.000 Euro jetzt ist Zustand nach einem Jahr, ja, ne, mal 16 nehme, dann bin ich bei knapp 700.000. Das heißt, ich habe mal eben 555.000 Euro Vermögenszuwachs in einem Jahr generiert.
Ja, ja, du meinst 150.000 Euro, ne?
150.000
Euro Vermögenszuwachs durch die Werterhebung, durch die aktive Immobilienentwicklung, aber jetzt nicht eine Kernsanierung, nee, genau, sondern einfach ordentlich durchgeführte Mieterhöhungen quasi.
Genau.
Also wirklich, ich hätte es nicht besser beschreiben können, wie du so einen Immobiliencase gerade darstellst. Ne? Es ist wirklich ein Traum, was da rauskommt. Du hast ein Eigenkapital, du machst eigentlich schon 150 Vermögenszuwachs, du baust dir, was hast du gesagt, 16.000 Euro Cashflow im Jahr auf.
Ja.
Und on top bezahlt sich weiter dein Kredit, der ja bei 545 gestartet ist, von selbst ab.
Genau.
Ja. Und das ist auch viele Fragen, ja, macht das Sinn, dass ich mit, sagen wir mal, 50 noch starte, du bist jetzt 48, das lohnt sich halt jetzt schon, ne?
Und das war der, also ich muss ja auch ehrlich sagen, Marco, ich habe tatsächlich damit gehadert, wo ich gesagt habe, ich habe ja diesen Zeitfaktor nicht mehr.
Ja.
Dass ich gedacht habe, oh, ich bin eigentlich ein bisschen spät dran. Ich habe aber dann erst realisiert, dass es ja gar nicht unbedingt nur darum geht, das Investment abzubezahlen wie bei einem Eigenheim. Ne? Also das Eigenheim, das ich erworben habe, das möchte ich natürlich bis zur Rente spätestens abbezahlt haben, damit ich da keine zusätzlichen Kosten habe. Aber hier ist es ja, du musst es ja nicht für immer halten. Ne? Du kannst zwischendurch verkaufen, ne? Du kannst es weiter betreiben. Wenn ich jetzt so eine Immobilie geerbt hätte und überhaupt gar keine Steuervorteile hätte, dann wird das auch nicht so gut aussehen zum Beispiel. Ne? Also wenn du es finanziert hast, hast du ja als Investor auch eine ganz andere Basis hier. Ne?
Ja, du hast ja alle Optionen. Also in ein paar Jahren hat das einen Wert von 800.000, 900.000. Du hast noch ein bisschen Aufwertungen durchgeführt. Du hast vielleicht noch einen Kredit von 400, 450 da drauf. Ne? Das ist einfach ein freier Vermögenswert, wo du dann entscheiden kannst, was du tust. Nimmst du weiter den Cashflow, der reinkommt, oder versuchst du, diesen Vermögenswert irgendwie zu realisieren, um damit nochmal wieder mehr am Ende zuzukaufen, wahrscheinlich, um noch mehr Cashflow zu generieren. Ne?
Genau. Und für mich, also ich habe das für mich so definiert, dass ich gesagt habe, von der operativen Strategie, also wie ich an sowas rangehe, sind meine drei E's. Also es ist wirklich der Einkauf. Ne? Im Einkauf wird das Geld gemacht, in fast jedem Business. Dann die Entwicklung, also sorgfältig durchdachte Entwicklung, und dann die Exit-Strategie. Also auch zu überlegen, was mache ich mit so einem Haus? Ne? Will ich das auf alle Ewigkeiten halten? Will ich vielleicht einen Punkt setzen, wo ich sage, wenn ich es privat kaufe, nach 10 Jahren zu entscheiden, ich verkaufe es mit Gewinn und reinvestiere das Geld, oder ne, verkaufe ich es innerhalb der Familie. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, dass man von vornherein schon überlegt, wie man das Ganze macht. Da habt ihr natürlich auch einige Videos zu von der steuerlichen Gestaltung. Das habe ich mir auch vorher angeschaut und habe in diesem Fall entschieden, dass ich das privat kaufe, um einfach dadurch, dass ich persönlich einen sehr hohen Einkommensteuersatz zahle, das sozusagen zu nutzen.
Wenn du es dann verkaufen willst in 10 Jahren, privatsteuerfrei quasi.
Nee, auch jetzt schon. Ne? Also ich kann vielleicht mal ein bisschen reingehen in die Optimierung. Also was
ja, gerne. Erzähl mal die Steueroptimierung. Das ist, glaube ich, super spannend.
Ne, genau. Also als ich es gekauft habe, war der Business Case 21 Euro nach Steuern plus. Also es war fast so plus minus null, wo wir gesagt haben, okay, das rechnet sich von selber, wenn ich jetzt gar nichts mache. Dann bin ich hingegangen und habe ein Restnutzungsgutachten machen lassen. Mhm. Und das ist auf 16 Jahre rausgekommen. Mhm. Natürlich super ist. Ne? Das heißt, ich habe jetzt statt einer 2%igen Abschreibung 6,25 oder irgendwas.
Darf ich ganz kurz nur, damit jeder, der zuhört, ich weiß nicht, ob da jeder im Thema ist, also wenn man Immobilien vermietet, muss man die Mieteinnahmen versteuern, man darf verschiedene Dinge davon abziehen, unter anderem die Schuldzinsen, aber vor allem auch eine Abschreibung. Was man nicht abziehen darf, ist die Tilgung, weil die ist ja Vermögensaufbau, was man aber abziehen darf, ist die Abschreibung mit 2% der Immobilie. Aber wenn man nachweist, dass die Immobilie eine schlechtere Restnutzungsdauer hat, was man tun kann über ein Gutachten, kann man dem Finanzamt sagen, hey, das sind nicht 2% Abschreibung, sondern das sind 6% Abschreibung. Und dieser Weg funktioniert. Also gehen wir auch bei all unseren Immobilien und ist ein super, super Tipp, weil dann hast du eine sehr viel höhere Abschreibung und dann hast du vor der Steuer eben einen schlechten Cashflow, einen negativen Cashflow und kriegst möglicherweise sogar Geld zurück.
Genau. Und das ist genau der Punkt. Ne? Man möchte vom Finanzamt sozusagen schlecht dastehen, aber der echte Cashflow, der ja fließt, ja, ist ja tatsächlich positiv. Ne? Also das war sicherlich der größte Hebel hier. Und wie gesagt, als ich das Ganze finanziert habe etc., da habe ich gedacht, naja, da kann man vielleicht noch ein bisschen was rausholen, aber ich habe das Gutachten ja nicht machen lassen. Und ich war auch ehrlich gesagt überrascht, dass es dann so gut ausgefallen ist. Das heißt, ich habe konservativ gerechnet auf 2% Abschreibung. Mhm. Also jetzt mit 16 Jahren bietet es ganz andere Möglichkeiten und verändert dann dementsprechend auch die Strategie. Vielleicht nach 16 Jahren wird es Sinn machen, das zu verkaufen, entweder an meine Frau oder extern, weil man dann ja keine Abschreibung mehr hat. Ne? Also das war so der Hauptteil Steueroptimierung. Den anderen Teil, den ich auch eingebracht hatte, war, dass ich man kann ja die Abschreibung wird ja nur auf den Gebäudeanteil angewendet vom Finanzamt. Das heißt, wir haben ja Grundstück, wir haben den Gebäudeanteil. Das heißt, im Notarvertrag habe ich schon explizit ausweisen lassen, was ist der Kaufpreis für das Gebäude und was ist der Kaufpreis für das Grundstück. Das war auch ein Tipp von euren Experten, damit man dem Finanzamt sozusagen gegenüber klar machen kann, worauf die Abschreibung basiert. Und da habe ich das zum Beispiel auch festschreiben lassen auf 80% Gebäudeanteil und 20% Grundstück.
Das würde in München schwieriger werden, schwerer werden, aber ja, genau. Nee, und jetzt, also wenn wir bei 80% sind, ich wollte es gerade nur, damit die Leute sich vorstellen, du hast ein 8%er, du hast wahrscheinlich Zinsen 4%, 3,5, 3, irgendwie sowas?
Ja, 3,8%.
3,8%, so damit man sich vorstellen kann. Ne? Da bleibt aus Finanzamtssicht erstmal ordentlich was übrig. Jetzt hast du aber die 2% Abschreibung obendrauf, dann wärst du mit den Zinsen bei 5,8, hast aber ein 8%. Jetzt hast du statt den 2% Abschreibung 6% Abschreibung, von denen du den Großteil auch so nehmen kannst, weil das meiste eben Gebäudeanteil ist, also 80% sind 5 davon. Das heißt, ich rechne mal ganz einfach, 3,8 Zinsen plus 5. Du hast also 8,8%, die du von deinem 8%er abziehen kannst. Ja. Und dann bist du steuerlich schon negativ. Obwohl du in Wirklichkeit die vorhin ausgerechneten, was 16.000 Euro positiven Cashflow im Jahr hast.
Genau. Und ich bin tatsächlich gestartet, um es wirklich einfach zu machen zu dem Kaufpreis und der aktuellen, der Miete bei Kauf, hatte ich einen Cashflow von 257 Euro. Hätte 236 Euro Steuern zahlen müssen, wäre bei 21 Euro. Das war eine plus minus null. Ne? Und das war so mein Einstieg, wo ich gesagt habe, naja, wenn sich das Ding von alleine abzahlt, ne, dann ist es okay. Also 21 Euro auch nach Investitionsrücklagen sozusagen, ne? Instandhaltungsrücklagen. So, das wäre so plus minus null gewesen, sondern das Ding zahlt sich über die Zeit ab. So, und von dem Punkt, schwarze Null, habe ich es jetzt halt entwickelt. Ne? Und das ist der große Unterschied.
Ja.
Und das macht natürlich Spaß mit jedem einzelnen Schritt. Ich sag mal, meine Lernkurve ist auch noch sehr, sehr steil dann im Betrieb. Das, ne, fing ja schon an mit der Übernahme, ne? Checkliste, was musste alles gemacht werden. Die Neuvermietung war extrem spannend, habe ich auch viel gelernt. Ne? Bei meiner nächsten Neuvermietung werde ich keine 18 Leute mehr einladen, ja? Sondern vorher die Prüfung machen. Und so ist es irgendwie, ne, als das Restnutzungsgutachten kam, das kam kurz vor Weihnachten, ne, da war wirklich Weihnachtsgeschenk sozusagen. Ja. Und das sind so die kleinen Steps, die mich dann auch antreiben, ne, um auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen, zu sagen, ne, so die kleinen Erfolge, die man dann sieht, Step by Step, die treiben dann einfach an, ne, und dann macht es auch Spaß, ne, da noch zusätzlich die Zeit zu investieren, weil man einfach sieht, wie sich das Ganze entwickelt und das einfach Spaß macht.
Ja, toll, toll. Darf ich nochmal wegen Entwicklung, hast du gerade auch gesagt, da ist noch eine Lernkurve quasi auch steil, oder? Also ich finde auch, Entwicklung ist unfassbar faszinierend. Wir sehen gerade, was du für Werte gehoben hast, mit einer relativ schlanken Entwicklung noch. Wir machen das ja für auch einige Mehrfamilienhäuser mit Co-Investoren zusammen, entwickeln seit Jahren Häuser wirklich von links nach rechts, also bis hin zu Kernsanierung und auch kleinere Sachen und so. Und es ist teilweise extrem anstrengend und extrem zäh, speziell für unsere Co-Investoren, die es tun natürlich. Und da siehst du aber plötzlich nach ein paar Jahren, boah, haben wir Vermögenswerte geschaffen, dadurch, dass wir das tun. Jetzt nur diese kleine Entwicklung, Vermietung. Wie ging das mit den Mieterhöhungen? Also wie hast du das in der Praxis umgesetzt?
Ja, ich habe tatsächlich mit ungefähr der Hälfte der Mieter sprechen können und habe das einfach verbunden mit, ne, dass ich einfach nochmal mit denen sprechen möchte, weil ich ja immer noch der relativ neue Eigentümer bin. Habe generell gefragt, wie sind so die Befindlichkeiten, ne? Was funktioniert, was funktioniert nicht, gibt es irgendwas, was nicht funktioniert bei Ihnen oder wo ich helfen kann, und habe dann aber auch die Mieterhöhung angesprochen und habe das so ein bisschen positioniert, ne, mit, ne, so, das ist ja jetzt der aktuelle Mietspiegel, ne, meine Bank sitzt mir da auch ein bisschen im Nacken, ne, ich muss da auch was tun, und das ist ja immer noch in einem fairen Bereich, wo ich innerhalb des Mietspiegels bleibe. Und da sind tatsächlich so Sachen rausgekommen, wie die ältere Dame, die ich genannt hatte. Die wohnt unten im Erdgeschoss seit 23 Jahren. Also ihr größter Painpoint war, dass sie diejenige ist, die immer alle Mülltonnen rausstellt. Blaue Tonne, Mülltonne. Und sie sagt, ja, langsam bin ich alt, mein Handgelenk tut weh, hier wohnen so viele junge Männer, können wir sie machen. Da habe ich gesagt, wissen Sie was? Das kläre ich. Ne? Ich mache einen Plan. Das ist jetzt auch nicht so viel. Ne? Habe mit den anderen Leuten gesprochen, habe einen Plan ausgehangen. Jeden Monat ist jemand anders verantwortlich. Es sind ja auch nur 2-3 Termine, wo die Tonnen mal rausgestellt werden müssen. Und habe das sozusagen so organisiert. Die war schon super dankbar. Ne? Allein, dass ihr das abgenommen wurde, weil das war ihr ein großes Anliegen. Und die hat es sofort unterschrieben. Die wusste auch natürlich, dass sie sehr, sehr günstig dort wohnt. So gesehen war das dann ein fairer Deal für beide. Es gab auch den einen, der verhandeln wollte und das total unverschämt fand und wo er einfach gesagt hat, nee, das müssen wir jetzt machen. Das ist, denke ich, auch marktgerecht und fair. Und der kam dann auch ganz komisch um die Ecke und sagte, naja, er hatte eigentlich eine Wohnung für sich und seine Familie gekauft. Dann ist aber, ne, der ist IT-Experte aus Indien, dann ist aber die Familie doch nicht rübergekommen, die hat er jetzt vermietet und da hat er irgendein Problem, ob ich nicht irgendeinen Handwerker kennen könnte. Also ganz interessante Wendung in dem Gespräch. Da ging es dann um die Fugen in der Dusche, diese Silikonfugen. Er müsste der Hausverwaltung nachweisen, dass das irgendwie professionell gemacht wird. Habe ich ihm einen Handwerker vermittelt und danach war das Thema dann auch durch. Also es ist ganz, ganz, ganz interessant. Es war immer so ein bisschen so ein Geben und Nehmen.
Ja, ja.
Ne, Kleinigkeiten oftmals, und ja, da eine Familie hatte ich dabei, eine ukrainische Mutter mit Sohn, die über die Arbeitsagentur finanziert wird, die hatte zum Beispiel gar keine Schmerzen, da habe ich natürlich vorher geschaut, sind die, damit ich auch in den Bedarfssätzen bleibe, ne, dass die jetzt nicht raus müssen, weil ich will ja auch, ne, da keinen rausschmeißen, um da 2 Euro mehr Miete zu bekommen. Das passte, die hat das beim Amt eingereicht, ja, ist so durchgegangen, weil auch die Begründung der Mieterhöhung sauber war. Und ja, so ist das Ganze eigentlich relativ sauber durchgegangen.
Ja, ja. Ah, ist toll immer zu hören, das aus der Praxis, weil die viele, die das noch nicht gemacht haben, die können sich das nicht vorstellen, wenn man solche Gespräche führt. Das ist in den meisten Fällen keine Konfrontation vom bösen Miethai mit einem Mieter, der sich gegen alles wehrt, sondern da sind... Die haben genauso einfach Themen, wo sie sagen, hey, da brauche ich Hilfe vom Vermieter. Wenn man da ein offenes Ohr hat und hilft, dann ist oft auch wirklich ein Verständnis da, vor allem, wenn man eben underrent ist. Also ist ja klar, wir reden ja nicht darüber, dass du hingehst und sagst, wir haben jetzt hier 10 Euro in Essen, ich hätte gern 15, sondern die Leute wissen, dass sie wenig Miete bezahlen. Ja. Und wenn man dann gleichzeitig auch noch ein bisschen was dafür tut, dann ist da in aller Regel auch eine Dankbarkeit und dann ist auch für alle Seiten ein Win-Win. Und das ist viel öfter der Fall und führt am Ende zu einer, ja, für dich ja auch extremen Wertentwicklung dann in der Immobilie, wie wir gerade gesehen haben.
Also, ja. Definitiv. Ne? Auf der anderen Seite habe ich tolle Mieter im Haus, die pünktlich ihre Miete zahlen. Ne? Da muss ich dann nicht groß hinterher sein. Was ich denke auch generell wichtig ist, dass man sich, ne, auch die Zeit nimmt, bei der Vermietung wirklich zu schauen, ne, dass man da vernünftige Mieter bekommt, die auch in die Hausgemeinschaft an sich
ja passen. Ja. Ja, wir haben auch so oft, wir haben mal eine Zeit lang wirklich dann versucht, so bei der Neuvermietung immer so teuer, wie es geht, zu vermieten.
Ja.
Wir haben gemerkt, da kriegst du teilweise auch wirklich einfach dann komische Mieter,
ja,
die dann aus irgendeiner Notlage heraus, weil ich ein bisschen zu teuer bin, gehe lieber ein bisschen runter und beweg dich am oberen, aber normalen Ende des Marktes irgendwie bei der Vermietung. Ja, das macht meistens mehr Sinn und dann lieber darauf achten, dass das gut reinpasst und so. Verwaltest du selbst aktuell und hast du es dauerhaft vor?
Ich verwalte es selber. Also ich habe es von Anfang an versucht, direkt in so eine Cloud-Lösung, Wohnungsverwaltung, ImmoCloud, ja, wurde ja von euch auch empfohlen, einzupflegen, weil für mich aufgrund der zeitlichen Einschränkung muss ich alles optimieren und möglichst skalierbar machen. Ja, das heißt, ich habe es in ImmoCloud eingepflegt. Ich habe auch vor, das sicherlich noch einige Jahre selber zu verwalten, weil ich es einfach lernen will. Ja. Ich will das nicht von Anfang an eine Verwaltung abgeben, die mir dann einen vom Pferd erzählt. Also ich muss das schon, glaube ich, selber auch können. Und wenn es dann irgendwann tatsächlich vom Bestand her größer wird und vom Aufwand, dann kann ich es immer noch abgeben. Aber im Moment bin ich tatsächlich der Meinung, dass selbst wenn man das skaliert mit ImmoCloud, man das optimiert einsetzen kann, so dass ich da zeitlich nicht so viel investieren muss. Muss ich jetzt mal schauen, wie die erste Nebenkostenabrechnung wird, die jetzt bald
ja. Ne? Aber auch das ist, glaube ich, ein sinnvoller Weg, also den auch ganz viele gehen, das halt wirklich mal selber gemacht zu haben. Ja. Und dann ist klar, also wenn du jetzt ein bisschen skalierst, wir kommen gleich darauf, was du noch alles vorhast, ne, und wohin die Reise gehen soll, aber nehmen wir mal an, du willst ein bisschen das noch weiter ausbauen. Klar kommst du an einen Punkt, wo deine eingesetzte Zeit an einer anderen Stelle wertvoller ist, wie das du verwaltest. Ja. Aber du musst halt schon verstehen, was die Verwaltung am Ende tut und ob du das Gefühl hast, wir haben also so oft schon die Strategie wäre, jetzt sind wir sehr happy, wir haben jetzt intern eine eigene Verwaltung quasi aufgebaut, okay. Für den Bestand, den wir in Brandenburg haben, den hat der Martin bei uns da quasi die Verwaltung aufgebaut und da sind wir jetzt schon auch sehr happy, weil man dann selber, wir haben auch wirklich gesagt, es kann doch nicht sein, man muss das doch, wenn man da selber ein bisschen digital denkt, richtige Prozesse einzieht, das muss anders laufen, wie das, was man normalerweise als von der Verwaltung präsentiert bekommt. Nicht alles ist schlecht, es gibt gute Verwaltung. Wir hatten immer irgendwie eher Pech und haben es dann jetzt selber gemacht. Das kann man natürlich auch nur tun, wenn man selber wirklich mal durch hat und verstanden hat. Ne? Lass mich ja noch fangen zum Thema Bank und Finanzierung. Kann sich jeder vorstellen, dass du eine ganz ordentliche Bonität hast mit deinem Job, also sicherlich ein Gutverdiener bist. Du hast das Eigenkapital vermutlich deshalb auch quasi auf der Seite, weil du es von deinem Gehalt irgendwann mal zur Seite gelegt hast.
Ja.
Und du hast ein Eigenheim, hast du vorhin gesagt. Ja. Wann hast du das gekauft?
2021.
2021. War das ein Problem bei der Finanzierung irgendwie?
Nein, tatsächlich nicht. Also meine Hausbank ist die Commerzbank. Und die haben mir also das Eigenheim auch sehr gerne und kreativ finanziert. Mhm. Das ist alles super durchgelaufen. Ich bin dann zur Commerzbank hin. Bei einem Investment hat sich herausgestellt, dass sie das sehr ungern machen. Ja, da sind auch, ich glaube, das ist auch in einigen von euren Videos angesprochen worden, dadurch, dass dann irgendwelche Leute im Backoffice in Frankfurt sitzen. Mein Ansprechpartner, der kam dann 4-5 Mal zurück. Naja, können wir nicht doch noch irgendwas besichern im Depot oder können sie nicht doch ein bisschen mehr Eigenkapital? Das war sehr, da fühlte man sich nicht so, als hätten die da auch wirklich Lust drauf. Obwohl die wirklich meine Einkommenssituation alles eigentlich sehr gut kennen. Ich bin aber dann auch an die Sparkasse Mülheim zum Beispiel herangetreten. Mhm. Das war auch eure Empfehlung mit der Regionalbank. Da bin ich mal ganz blond hin, ehrlich gesagt, auf die Homepage und habe gesagt, Sparkasse Mülheim, Private Banking, gibt mir mal einen Termin. Ne? Bin dahin, habe gesagt, ich weiß nicht, ob ich bei euch richtig bin, das war auch alles so schickimicki, ne? Habe den Unterlagen mitgebracht, so ein Bankenpaket, ne? Mit meinem ganzen Hintergrund, Einkommen und was ich vorhab und habe denen so ein bisschen mein Projekt verkauft. Und damals war das so, dass ich gesagt habe, ich würde gerne einen Immobilienbestand von bis zu 2 Millionen ungefähr aufbauen in Wohnungen oder Mehrfamilienhäusern. Und da habe ich direkt gemerkt, die waren total Feuer und Flamme. Ne? Die haben gesagt, klingt super, ne? Hintergrund ist solide, wir würden da gern die Reise mitgehen, wir kennen uns hier aus. Und bin aber bei dem Objekt tatsächlich dann nachher über die Interhyp an die beste Finanzierung angekommen. Also die Sparkasse Mülheim hätte es unterstützt, aber zu deutlich höheren Konditionen.
Ja.
Und die hatten Bauchschmerzen mit Altendorf. Also die haben den gesamten Stadtteil halt als Red Flag gehabt. Und bei der Interhyp bin ich dann an einen ganz tollen Berater rangekommen, der sehr auf Zack war. Ne? Und das hat sich ganz gut eingespielt. Der wollte dann die Unterlagen haben. Ich habe ihm das alles rübergeschickt und dann war der relativ schnell mit verschiedenen Angeboten. Und dann haben wir das Ganze über die, glaube ich, DKB, Individualkunden, gemacht zu einem tollen Zins. Ne? 3,82% Zins sind das gewesen und 1,65% Tilgung. Mhm. Und deswegen da auch die Empfehlung. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass ich innerhalb von einer halben Stunde eine Finanzierungsbestätigung sozusagen von der Bank beibringen konnte. Ich glaube, es ist wichtig, dass man vorher sozusagen die Basis legt. Und da geht es gar nicht auch darum, dass das jetzt mein Einkommen oder meine Bonität so toll ist. Ich glaube, da geht es generell darum, egal in welcher Größe man das macht, ne? Wenn man ne, ein bisschen Eigenkapital für eine kleine Wohnung hat, dass man auch da mit der Bank einfach spricht und sagt, hör mal zu, das habe ich vor, würdet ihr es grundsätzlich machen, ne? Mitgehen. Und wenn man da sozusagen erstmal ein Okay kriegt, vorbehaltlich der Objektprüfung, dann kann man erstmal losrennen sozusagen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man dann sehr schnell die Finanzierung auf die Beine bringen kann, weil auch bei dieser Erbengemeinschaft, in dem Beispiel, denen ging es einfach auch darum, das schnell abzuwickeln.
Ja, absoluter Schlüssel, ne? Also im Ankauf. Egal, also es gab ja Zeiten, da ist man im Bieterverfahren gelandet vor der Zinserhöhung, da war das natürlich noch viel entscheidender. Das macht auch jetzt einfach den Unterschied. Man kann dann möglicherweise besser verhandeln, weil, wie in deinem Fall, finde ich ein super Beispiel, andere nicht mal mehr zum Zuge kommen, weil jemand merkt, also ein Verkäufer merkt, da ist jetzt ein Käufer, der kann wirklich kaufen und der will kaufen und da kann ich jetzt den Abschluss machen und da warte ich drauf, dass ich keinen weiteren Stress habe und dann kommt man da einfach durch. Das heißt, da sind nicht fünf andere, die auch noch anfangen, irgendwelche Preise abzugeben, weil man vorbereitet ist mit der Bank. Genau. Also ja, super Beispiel. Jetzt darf ich an der Stelle natürlich einmal Werbung machen, weil du Interhyp gesagt hast, wir haben auch mit der Interhyp unsere erste Immobilie finanziert, mittlerweile Interhyp großer Partner von uns. Wir haben bei denen ein Team von Finanzierern auch ausgebildet, bei uns in der Masterclass auch. Und deswegen freut es mich, dass du zu einem guten schon mal gekommen bist. Ja. Und wer das quasi auch ausprobieren will und hier gerade hört, immocation.de/Finanzierung, über den Weg kommt man da quasi direkt hin. Wir verdienen als Immocation nichts mit an der einzelnen Finanzierung. Ja. Das heißt, also gerne geht zu anderen Banken, baut euch Bankkontakte auf, das ist unglaublich wichtig. Aber wer das über einen Finanzierungsvermittler eben machen will, Interhyp ist Deutschlands größter und dann kann man diesen Weg auch gehen. Okay, wohin, Han, soll die Reise gehen bei dir?
Ja, wohin soll die Reise gehen? Also meine Ziele haben sich mittlerweile auch so ein bisschen verschoben, muss ich ehrlich sagen, beziehungsweise Sinn. Erweitert, ne, weil ich so ein bisschen Blut geleckt habe. Also ne, am Anfang von den ne, 3, 4, 5 Wohnungen vielleicht, die ich mal avisiert hatte, ist mein aktuelles Ziel, dass ich sage, okay, ich möchte gerne einen Bestand von erstmal 10 Mehrfamilienhäusern so in der Größenordnung aufbauen. Mhm. Ich mir sage, okay, wenn ich es schaffe, jedes Jahr, die nächsten 10 Jahre, so ein Objekt wie jetzt zu erwerben und zu entwickeln, ne, dann wäre ich super glücklich. Ne, das wäre ein Bestand von irgendwie, weiß ich, 5 bis 8 Millionen irgendwas am Ende. Also das wäre so mein Ziel jetzt.
Was hast du nochmal, was hast du an Cashflow pro Monat? Was hast du vorhin gesagt?
Also ich habe jetzt 1.375 Euro pro Monat nach Steuern.
Nachsteuern, also wirklich fertig und da ist in Rücklagen schon abgezogen.
Genau.
Ne? 1.300 Euro, die könntest du nehmen und ausgeben, das mit einem. Wenn du das verzehnfachst, innerhalb von 10 Jahren, kann sich jeder vorstellen, eine Reise von 10 Jahren, was auch typisch, also wir verfolgen ja mittlerweile, wir sind jetzt in Jahr 9, verfolgen viele Leute, typischerweise so ein Zeitraum von 7, 8, 9, 10, vielleicht 11 Jahren, in denen kann man das wirklich schaffen, wenn man dranbleibt, eine okaye Sparquote hat und solche Sachen macht, da sich in einen Bereich zu bringen, wo man sagt, jetzt habe ich alle Optionen und da ist man definitiv auf keinen Job mehr angewiesen danach.
Genau, ne? Und das ist genau die Sache. Also solange mir der Job noch Spaß macht, ja, würde ich es dann vielleicht auch weitermachen. Wie gesagt, das Spannende ist einfach dann zu sagen, wenn der Bestand jetzt vergrößert wird, kann ich das mit dem limitierten Faktor Zeit auch weiterhin noch entsprechend betreuen und uns ne, skalierbar machen. Das heißt, es muss wirklich dem Betrieb, Ankauf etc. immer optimiert sein. Ne, da gibt es auch einen ganz tollen Podcast, den ich vor einigen Monaten entdeckt habe von einem eurer Immocation Coaches, dem Markus Bedford. Finde ich super, wie der sich organisiert. Und das ist auch so ein bisschen mein Mantra, wo ich einfach sage, okay, man kann auch mit weniger Zeit das machen. Für mich ist wirklich, das große Learning für mich war, einfach in das Doing zu kommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir kam auch sofort diese typischen Risiken. Wir als Menschen sind ja generell ein bisschen risikoavers. Das heißt, oh, was ist, wenn du da so einen Mietnomaden drin hast? Was ist, wenn du plötzlich das Dach für 80.000 Euro machen musst, oder gerade am Anfang? Oder was ist, wenn das passiert und das passiert? Und da hat man natürlich schnell 1000 Gründe, warum man es nicht macht. Aber jetzt rückblickend gesehen, also ich genieße das jeden Tag. Ja, jedes Mal, wenn so ein kleiner Erfolg irgendwas geschafft ist, dann fühle ich mich wirklich, weißt du, heute hast du was geschafft. Und deswegen meine Empfehlung ist, wenn man das Mindset hat und das machen möchte, dann mach's kleiner, ne? Aber Nike, just do it.
Ne? Ja. Han, wenn das kein gutes Schlusswort ist, vielen herzlichen Dank. Unglaublich tolle, spannende Geschichte. Ganz viel Erfolg weiterhin. Wir werden uns mit Sicherheit hören und vielen Dank für deine Zeit.
Wunderbar, vielen Dank, Marco.
Danke, ciao.
Ciao.